meine, ein Startup aufzubauen, man hat hier die ganze Zeit Herausforderungen. Daran wächst, also so wächst du ja. Du wächst ja, weil du ein Problem siehst und das besser machst. Weil du irgendeinen Prozess hast und den verbesserst. Von daher gibt es, glaube ich, nicht das, die Herausforderung, die wir auf einmal hatten und die haben wir dann gestemmt und dann ging es besser, sondern das ist ja ein Prozess an ganz vielen Herausforderungen.
Willkommen beim Podcast Bits & Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch.
Hallo liebe Stella, hallo liebe Lisa. Es freut mich unglaublich, dass wir heute gemeinsam eure Gründerinnengeschichte erzählen. Ihr seid ein tolles Duo. Ihr habe euch ja schon in einem Vorgespräch ein bisschen kennenlernen dürfen und freue mich total auf die Podcast-Aufnahme heute. Mein Ziel mit diesen Erfolgsgeschichten im Podcast ist es ja immer, dass auch eben alle anderen, die das hören, also die Hörerinnen und Hörer, einfach etwas daraus lernen und sie inspirieren lassen können. Also ich würde sagen, let's go. Darf ich die vielleicht gleich am Anfang euch bitten, dass ich kurz vorstellt, einfach wer seid, wie alt seid ihr, wie seid ihr sozusagen zu dem gekommen, wo ihr jetzt seid? Stella, magst du gleich beginnen?
Okay, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Eva, und wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen. Und genau, wenn ich mich einmal ganz kurz vorstelle, ich bin Stella, eine der Gründerinnen von Mersor und zuständig bei Mersor für alle kreativen Themen und werde hierbei ergänzt von meiner Mitgründerin Lisa.
Ja, hi Eva auch von meiner Seite. Ich freue mich total dabei zu sein. Ich bin tatsächlich komplementär für Stella bei Mersor verantwortlich für alles rund um Finanzen, interne Prozesse und Strukturen. Ich selber bin 27 Jahre alt, bin in Köln geboren, lebe inzwischen in Berlin und kümmere mich natürlich neben Mersor um ganz viele Themen, wie zum Beispiel Hundesport, ne? Und das ist ein großes Hobby von mir, das teile ich tatsächlich mir auch teilweise mit Stella, aber ich freue mich da jetzt heute mehr mit drüber zu teilen.
Sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist tatsächlich heute eine Premiere bei Bits & Bobs Brunch Club. Ihr habt nämlich noch nie zwei Gäste gleichzeitig gehabt. Aber nachdem sie das mit euch so gut angeboten haben, glaube ich, starten wir jetzt einfach gleich mal rein. Cool. Mhm. Und deswegen vielleicht einmal kurz aufgerollt. Wer mag von euch kurz erklären, was Mersor überhaupt ist? Ich glaube, das ist das Wichtigste einmal, um da mit der Basis zu starten. Und dann erzählen wir ein bisschen eure Gründerinnengeschichte. Und ja, ich glaube, dass man daraus sehr, sehr viel auch lernen kann und sich inspirieren lassen kann.
Mhm. Sehr gerne. Also Mersor ist ein Marktplatz für hochwertige Geschenke und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir Schenken so leicht, easy wie möglich einfach zu machen und haben dafür eine Vielzahl an Partnermarken auf der Webseite von jungen Designern bis hin zu traditionellen Unternehmen, bieten sehr viele Produkte mit Personalisierung an und genau, bei uns dreht sich einfach alles rund um das Thema Geschenke.
Sehr, sehr cool. Und ich glaube, das Problem, dass man nicht weiß, was man schenken soll, hatte sicher jeder schon einmal in seinem Leben. Genau. Und ich glaube, daraus kam ja auch ein bisschen so die Idee. Deswegen, Stella, bei dir hat ja die Reise von Mersor quasi gestartet. Willst du einfach mal kurz erzählen, wie das überhaupt während deinem Studium entstanden ist? Also war das der Gedanke so irgendwie, man weiß gar nicht, was man irgendwie herschenken soll oder aus welcher Idee heraus ist überhaupt Mersor entstanden?
Mhm. Und zwar, genau, also wir sind ja damals gestartet als D2C-Brand für personalisierte Accessoires. Und genau wie du gesagt hast, die Marke entstand damals wirklich aus dem Bedürfnis heraus, ich habe für meine Mama ein Geschenk zum 60. Geburtstag gesucht und das sollte persönlich sein, hochwertig. Ich war damals noch im Studium, das heißt, es durfte jetzt auch nicht zu viel kosten. Ich wollte, dass es personalisierbar ist und habe da echt so viel gesucht und habe nichts gefunden und dachte mir, das ist doch etwas, was auf dem europäischen Markt auf jeden Fall fehlt und so ist dann die Marke Mersor entstanden. Und mittlerweile sind wir so viel mehr als nur das. Mersor ist jetzt unsere Eigenmarke auf dem Marktplatz. Denn heute sind wir, wie gesagt, eine Adresse, wo du sozusagen viele verschiedene Marken findest, die einem eben das Schenken leicht machen. Und wir kuratieren für unsere Kunden Produkte von den verschiedensten Marken. Und eine Marke davon ist eben weiterhin Mersor Studio, womit es auch angefangen hat.
Sehr, sehr cool. Du hast vorher schon gesagt, du hast alleine gestartet, also in deinem Studium heraus oder aus deinem Studium heraus hast du die Marke gegründet. Wann war das?
Also ich habe das ja, wie gesagt, aus dem Masterstudium heraus gemacht. Das war dann 2017, ging die Reise los. Da war wirklich Recherche und Lieferanten suchen und das natürlich alles neben dem Studium. Und dann 2 Wochen vor Abgabe der Masterarbeit hat es mir wirklich unter den Finger gebrannt und ich musste die Marke live setzen. Das war natürlich vom Timing wirklich stressig, aber jeder Gründer kennt es. Man hat dann irgendwie einfach so Lust, jetzt an den Markt zu gehen, alles war ready. Und ja, ich bin sozusagen ein bisschen mit Vorsprung an den Markt gekommen, habe aber richtig schnell gemerkt, ich brauche unbedingt jemanden, der mich ergänzt in meinen Aufgaben. Und Lisa kam dann auch sehr schnell mit on board, als ich eben einfach noch eine sehr junge Marke war. Und deswegen fällt es mir immer so ein bisschen schwer zu sagen, ich habe mir so gestartet, weil irgendwie fühlt es sich dann doch so an, wir sind so ein gutes Team, dass wir das irgendwie, wie als hätten wir das von Anfang an zusammen gemacht. Aber der Schritt war auf jeden Fall groß. Aus dem Studium heraus war eine sehr große Entscheidung, hat aber auch unheimlich viel Spaß gemacht.
Erst einmal Hut ab, dass man das neben der Masterarbeit macht. Ich schreibe gerade selber meine Masterarbeit. Ich bin auch seit 7,5 Jahren selbstständig, aber die Masterarbeit kommt gerade total zu kurz. Und demnach, wie gesagt, Hut ab. gerade wenn man sowas startet. Ich finde es total schön, dass ihr euch mittlerweile so als Team versteht und du auch eigentlich sagst, okay, ihr seid beide eben diese vollen Gründerinnen. Und du hast das einfach nur gestartet und die Lisa ist dann eben so schnell dazugekommen. Also ich finde es total schön, dass ihr euch mittlerweile so als Team versteht, dass ihr auch vollwertige Co-Founderinnen seid. Trotzdem, und das ist auch vielleicht so ein bisschen auch der Grund, warum ihr euch heute auch da in den Podcast reinholen wollte, weil ich im Austausch mit Gründerinnen immer wieder das höre, die oft einmal eben allein starten und dass es dann so schwierig ist, einen passenden Co-Founder zu finden. Und nachdem das bei euch so erfolgreich war, erzählt einfach mal, wie der Prozess war. Also erstens einmal, Stella, wie bist du dann sozusagen an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, okay, es braucht unbedingt jemanden außer dich? Also welche Skills haben dir sozusagen gefehlt? Und Lisa, wie bist du auf das gekommen, dass man halt dann sagt, okay, das ist so interessant, ich steig da jetzt ein und mach quasi diesen Schritt total raus, out of my comfort zone?
Mhm. Genau, also als ich dann live gegangen bin, habe ich schon relativ schnell gemerkt, dass ich einfach mit den ganzen Aufgaben nicht hinterherkomme. Wenn man wirklich ein Solo-Founder ist, ich habe wirklich alles gemacht. Von dem kreativen Prozess, von der Webseite, von den Produkten, von den Buchhaltungen, dann ja auch die Stelle auszuschreiben. Damals dann waren natürlich auch noch viele Praktikanten und so, aber das war einfach sehr, sehr viele Aufgaben und ich wusste, okay, es gibt Bereiche, die kann ich sehr gut abgeben. Das ist einmal das ganze Thema Finanzen und Administration sozusagen. Ein Bereich wäre sonst noch Tech gewesen, wo einfach nicht meine Kernkompetenz liegt. Ja, so ein gewisses Grundverständnis und Interesse sowieso, aber nicht meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz liegt im Marketing. Oder natürlich der Bereich Operations wäre auch noch so interessant gewesen. Und dann habe ich diese 3 Gründerpositionen ausgeschrieben, über verschiedenste Kanäle, aber auch auf die Webseite gepackt. Und das war wirklich ein Prozess von mehreren Monaten. Immer mal wieder Bewerbungsgespräche gehabt, war komplett offen, ob Mann oder Frau, ob es dann nachher ein Dreierteam wird. Aber mein Wunschszenario war schon, dass es einfach einen Co-Founder noch gibt. Und genau, und dann kam irgendwann mal die Bewerbung von Lisa rein. Das ist bei uns aber auch schon so ein Running Gag. Aber vielleicht kann Lisa da mal ganz kurz ihren Teil zu erzählen, auch von der anderen Perspektive dann sozusagen.
Ja, total. Also ich meine, der Running Gag besteht tatsächlich darin, dass ich die Stelle gefunden habe. Ich erzähle gleich auch ein bisschen, wie ich dazu gekommen bin und habe mich dann total aufwendig in der CI des Unternehmens und was man alles macht beworben, offiziell auf die Stelle und habe halt einfach keine Antwort bekommen und war so, naja, jetzt habe ich mir irgendwie, also ich hatte, also für mich überhaupt diese Hürde, mich darauf zu bewerben vor dem Kontext, dass ich da vorher auch einen echt richtig guten Job hatte und total happy war, da war ich schon so, okay, als ich mich dazu entschieden hatte, dass ich mich überhaupt bewerbe, dass ich da Bock drauf habe, dann war ich aber auch so jetzt, warum werde ich noch jetzt nicht mal eingeladen? Ja. Das passt doch richtig gut. und habe sie dann tatsächlich auf mehreren Kanälen dann noch angehauen. Also ich habe sie dann noch auf LinkedIn angeschrieben, auf Xing glaube ich auch noch, also wirklich auf so mehreren Kanälen. Dann kam halt irgendwann eine Rückmeldung und dann ging es tatsächlich auch super schnell. Aber vielleicht um so ein bisschen Kontext auch zu geben, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich selber habe mich schon immer für das ganze Thema Unternehmertum super stark interessiert. Ich bin aber gar kein Produktmensch. Also ich bin niemand, der irgendwie crazy Produktideen hat und sagt, boah, das fehlt auf dem Markt und das müssen wir jetzt live bringen. Was mich viel mehr interessiert, ist halt, wie sind die Prozesse? Was braucht man in einem Startup? Welche Leute braucht man? Wie arbeiten die zusammen? Wie kann man das Team empowern? Das sind halt Themen, die mich total motivieren. Und von daher war mein Ansatz gar nicht, okay, ich muss jetzt selber gründen, sondern man kann halt auch gucken, was quasi auf dem Markt schon ist und wo man halt mit unterstützen kann. Und witzigerweise, wie ich dann auf Mersor aufmerksam geworden bin, und das ist wirklich ein großer Zufall, ist, dass meine Eltern zu den ersten Kunden von Mersor gehören. Also wirklich zu einem der allerersten Kunden, die per Zufall Mersor in Berlin gesehen haben und sich das zu Weihnachten geschenkt haben. Und ich dann das Produkt einfach nur so schön fand, dass ich mir die Website angeguckt habe und dann wirklich auch per Zufall auf diese Co-Founder-Stelle gestolpert bin. Und von daher, manchmal ist es dann halt auch einfach Glück, dass da so ein bisschen mit rein spielt, aber was uns halt auch immer wichtig ist, man muss nicht immer von Anfang an auch zu zweit starten, sondern man sieht es halt an unserem Beispiel ganz gut. Stella hat als erstes losgelegt und dann kann man halt auch später noch jemanden dazu holen. Ne? Wichtig ist halt einfach immer machen, ne? Und nicht so lange warten beim Startup.
Genau, und wichtig ist eigentlich, dass man, und da kann man ja zu verschiedenen Zeitpunkten starten, einfach gleichermaßen für die Sache brennt. Und das ist bei uns auf jeden Fall der Fall und das habe ich dann auch ziemlich schnell gemerkt. Genau.
Bei euch könnte man ja meinen, es war irgendein totaler Markenexperte am Werk, und zwar was den Namen Mersor anbelangt, ja. Nämlich ein Mix aus euren beiden Nachnamen. Ja. Das ist ja eigentlich auch ein mega cooler Zufall, ja, dass ihr das so getroffen habt.
Also wir bekommen diese Frage so oft, was bedeutet eigentlich Mersor? Und wir wünschten, wir könnten es sagen, dass es wirklich sich aus unseren Nachnamen zusammensetzt, weil es sich so anbietet. Tatsache ist aber, dass ich damals als Studentin ein Stipendium bekommen habe, womit ich dann unter anderem für meine Gründung einen Markenexperten mit ins Boot holen konnte. Und wie du dir vorstellen kannst, also zwischenzeitlich war es wirklich so, mein ganzes Wohnzimmer war voller Post-its, alle Wände. Und da waren die verschiedensten Bruchteile von Wörtern und Anfangsbuchstaben und was gefällt. Und es ist eigentlich wirklich ein fiktives Wort zusammengesetzt. Und wir wollten diesem Begriff eine neue Bedeutung geben. Und so ist das dann entstanden. Und dann wurde das sozusagen von den Markenexperten gegengecheckt. Und es muss natürlich auch eine Unisex-Brand sein. Es soll sehr stark wirken. Es soll nicht so soft sein. Und genau, und so ist dann Mersor entstanden. Und jetzt hat es dann aber dann, als Lisa sich beworben hat, natürlich nochmal einen ganz anderen Sinn ergeben. Und ergibt sich jetzt aus unseren Nachnamen Sorg und Meisner. Und das ist natürlich ganz witzig, ja.
Manchmal sollen solche Dinge auch so sein. Ich finde es auf jeden Fall einen total coolen Ansatz, das, was die Lisa jetzt nur gesagt hat, dass man manchmal, auch wenn man sie zum Beispiel im Bereich Unternehmertum stark interessiert, einfach einmal zu schauen, was gibt es denn schon? Gibt es vielleicht eine Kompetenz, die ich anbieten kann, um irgendwo auch mit einzusteigen? Ja, also ich glaube, dass man oft einmal, also gerade in der jetzigen Zeit, und ihr werdet es in Berlin noch stärker erleben, als es bei uns in Österreich ist, dieses Gründertum und dieses jeder will irgendwas gründen und irgendwas umreißen, ohne dass man sich eigentlich wirklich Gedanken drum macht, was es denn tatsächlich ist, sondern jeder will halt, ja. Ich meine, das gehört eh auch dazu, und ich glaube, dieses Brennen für etwas, das merkt man ja auch oft im Gründertum, das ist unglaublich notwendig, damit man dann auch eben durch diese anstrengenden Zeiten durchbeißen kann. Aber man muss sich schon natürlich irgendwo auch die Sinnfrage stellen und sagen, okay, was ist denn sinnvoll? Und ich finde es mega, wie sich das bei euch einfach ergänzt hat. Weil in Wirklichkeit, wenn man euch so von außen betrachtet, bietet die eine, sagen wir, diesen ganzen kreativen Prozess total an und die andere so das ganze, die ganze Struktur. Ist das tatsächlich so? Arbeitet ihr so?
Ja, schon. Also tatsächlich, und das ist auch, glaube ich, eins unserer Erfolgsrezepte in der Zusammenarbeit. Wir haben die Aufgaben sehr klar unter uns aufgeteilt. Und das hat sich von Anfang an, dadurch, dass wir halt auch ganz unterschiedliche Interessen quasi haben, was jetzt die Organisation und das Unternehmen angeht, auch sehr organisch gegeben, sodass wir eigentlich, ohne uns absprechen zu müssen, schon blind sagen können, wer jetzt eigentlich dann für das Thema verantwortlich ist. Und dadurch, dass das so klar aufgeteilt ist, hat halt jeder sein Verantwortungsbereich, wo er halt Unternehmer sein kann und sich auch komplett frei austoben kann. Und wenn es dann aber Fragen gibt, Unsicherheiten oder halt einfach große strategische Entscheidungen, dann sitzen wir wieder natürlich beide zusammen im Boot, ja, und teilen das und diskutieren. Und wir haben da eigentlich immer so einen Grundsatz. Wir gucken immer, wie wichtig ist dann diese Entscheidung dem anderen. Ist das jetzt etwas, wofür Stella total brennt, ich aber weniger? Dann, auch wenn ich dann vielleicht eine andere Meinung habe oder denke, das ist jetzt nicht so schlau, dann stecke ich halt zurück und Stella kann es machen und andersrum halt auch. Und so können wir halt sehr, sehr frei in unseren eigenen Bereichen auch operieren. Und diese Freiheit zu haben, ist halt super angenehm und schön. Und ich glaube, so haben wir halt auch den Drive, wirklich in beiden, also in allen Bereichen, die wir in der Firma haben, auch so zu glänzen.
Ja, total. Stella, du hast erzählt bei unserem Vorgespräch, dass bei der Entscheidung, ob quasi Lisa und du Partner werdet, für dich hat sich da eine Frage gestellt, nämlich ob sie ein Drama-Girl ist oder nicht, weil du halt gern Stabilität möchtest, ja?
Genau, also ergänzend dazu, was Lisa gesagt hat, was natürlich super wichtig ist, also zum einen natürlich, dass man sich in den Aufgaben ergänzt, das sollte wirklich ganz klar festgelegt sein, wer macht was. Aber wichtig ist auch einfach, dass man menschlich gut zusammenarbeiten kann und die gleichen Werte hat. Und dazu, da hatte ich mir natürlich vorab so ein paar Sachen überlegt, die kannst du natürlich in einem Vorstellungsgespräch nicht fragen. Ja, Entschuldigung, sag mal, bist du eigentlich ein Drama-Girl?
Du hast ehrlicherweise, du hast es konkret gefragt im Gespräch. Ich erinnere mich ziemlich genau.
Heute würde ich es nicht mehr machen. Heute würde ich es nicht mehr machen. Damals habe ich es offensichtlich noch gemacht. Ist es wahrscheinlich auf meine, ein Studentendasein geschuldet, aber genau, auf jeden Fall, es ist schon wichtig, dass man diese Werte teilt und das ist bei uns eben sehr gleich und ich würde zum einen sagen, dass das Thema Drama-Free, ich bin es halt gar nicht, es ist wirklich nicht meins und es strengt mich unheimlich an, wenn jemand immer nach, sage ich jetzt mal, Problem sucht oder einfach, wenn es, sage ich jetzt mal, gerade gut läuft, stabil ist oder einfach jetzt nicht so viel Action passiert, dass jemand dann so Feuer reinbringen will. Das brauchen viele und das ist auch okay, aber das strengt mich einfach sehr an und ich wusste, okay, das ist etwas, was halt wirklich einfach nicht passieren darf. Und dann haben wir natürlich die gleiche Ästhetik. Also das ist schon fast so, dass es dass wir schon fast wie so Klons rumlaufen. Das ist schon fast ein bisschen intens. Wir haben die gleich durch Zufall den gleichen Lippenstift, gleiche Farbenkombination. Wir haben gleiche Kleidungsstücke gekauft. Wir nutzen den gleichen Friseur und irgendwie ist es, wir werden so immer, also so stiltechnisch.
Ähnlich.
Ja, das ist unglaublich, aber wirklich unabsichtlich. Also das ist wirklich so, dann kaufen wir aus Versehen die gleichen Sonnenbrillen und so, das ist dann so, okay.
Okay, also so langsam, die habe ich dir nachgekauft. Das muss ich
jetzt wirklich. Das
musst du, die sah auch gut aus.
Und ich denke immer nur, es ist so durch Zufall. Nein, okay.
Zufall.
Daher also. Nee, aber das haben wir schon. Die Ästhetik ist natürlich sehr, sehr wichtig, da wir ja auch physische Produkte einfach auch verkaufen, ist das umso wichtiger, dass das Branding halt auch passt. Und das sind schon so Werte, die dann einfach auch übereinstimmen müssen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, bei Lisa und mir auch einfach der Humor. Wir haben sehr merkwürdigen Humor und wir teilen den stolzerweise.
Sehr gut, sehr gut. Vielleicht um einfach ein bisschen mehr Begriff von der Größe von eurer Brand zu bekommen. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell bei euch? Also wie groß ist euer Team?
Also wir haben aktuell 18 Köpfe, die das Team umfasst. Wenn man das so auf Vollzeitkräfte umrechnet, sind das so um die 13 Vollzeitkräfte, die wir aktuell beschäftigen. Wir sind aber tatsächlich ja typisch als Startup auch sehr interessiert an Werkstudenten, Praktikanten, aktuell tatsächlich. Ich glaube, aktuell haben wir keine Praktikantin, aber normalerweise arbeiten wir sehr, sehr gerne auch mit Studenten und was wir total cool finden, wirklich unsere mit einer der ersten Werkstudenten oder das Werkstudentenpärchen, das sind zwei, arbeiten immer noch jetzt über Jahre hinweg bei uns und werden jetzt auch als Festangestellte übernommen nach dem Studium und das ist total cool, da so eine Entwicklung zu sehen und halt das Team so komplett aufzubauen.
Mega cool. Und einfach auch, weil das gerade im Gründerwesen auch immer total viel gestellte Frage ist, wie finanziert sich so eine Brand? Ist es eigenfinanziert? Habt ihr sozusagen Finanziergeber? Könnt ihr euch da einfach ein bisschen sozusagen ein Bild geben?
Ja, ich meine, das fällt natürlich ganz klar hier in meinen Herzensbereich und zeigt auch immer wieder, wie wichtig es ist. Weil wie du schon sagst, gerade wenn man eine Marke mit physischen Produkten aufbaut, das ist super kapitalintensiv, das muss vorfinanziert werden. Und gerade wir also haben am Anfang die komplette Firma auch eigenfinanziert hochgebaut. Da spielt das ganze Thema Cash Management eine ganz entscheidende Rolle. Und da kann man halt, wenn man alleine ist als Gründer, sich gar keine Zeit für nehmen. Was wir machen, ist, wir haben sehr stark mit unseren Lieferanten verhandelt. Bedeutet, wir haben keine Vorfinanzierung mehr der Ware, sondern wir haben andere Zahlungsziele, sodass wir halt den Verkauf der Ware schon wieder nehmen können, um eigentlich den Einkauf damit auch zu refinanzieren. Wir nutzen auch andere Anbieter, die dann das ganze Thema Warenfinanzierung abbilden, um das ganze Thema Vorkasse halt möglichst drastisch zu reduzieren. Darüber hinaus haben wir tatsächlich auch vereinzelt mit kleineren Bankenkrediten gearbeitet und sind natürlich sehr, sehr stolz darauf, dass wir seit letztem Jahr dann tatsächlich auch Investoren an Bord haben, weil uns das natürlich auch noch eine ganz andere Dynamik gibt und uns jetzt ermöglicht, viel stärker zu wachsen.
Total spannend. Und man merkt gleich, wie du dafür brennst. Also
ich kann ewig noch drüber reden, wie man das noch weiter optimiert und was es da für Möglichkeiten gibt. Da gibt es nämlich echt viel. Und es macht so viel möglich, wenn man da halt sich mit dem Thema auseinandersetzt und nicht einfach nur die Rechnungen und Konditionen dann akzeptiert.
Das glaube ich auf Strich und Komma. Und dafür bist du ja auch eben Teil dieses Teams. Mir würde jetzt aber vor allem auch noch interessieren, gerade was das Thema Marketing anbelangt. Jetzt muss man sagen, eure Brand ist total ästhetisch geprägt. So eine ganz typische Instagram-Brand, ohne das jetzt sozusagen irgendwie abwertend zu sagen, sondern eigentlich hochachtungsvoll. Ist auch Instagram oder Social Media einer eurer wichtigsten Marketing-Channels? Oder könnt ihr da ein bisschen so Insights geben?
Also klar, auf jeden Fall. So, die sozialen Medien sind sehr, sehr wichtig für uns. Gerade Instagram und Pinterest sind hier so die Hauptkanäle, die für uns eigentlich am meisten, ja, am wichtigsten sind. Hier setzen wir natürlich auch sehr viel darauf, dass wir eben dass wir unser ästhetisches Bild auch so rüberbringen, dass wir mit tollen Influencern zusammenarbeiten. Das ist sehr wichtig. Nichtsdestotrotz natürlich, auch wenn es gerade um die Conversions geht, dann setzen wir auch viel auf Google. Das funktioniert bei uns eben sehr gut dadurch, dass wir auch ein ganz breites Portfolio an Produkten haben. Genau, ist, würde ich sagen, Google und Instagram sind so die Hauptumsatzdriver und Pinterest bringt halt sehr gut über den Content, da bringen wir einfach sehr viel unterschiedliche Ansätze auch unter Guides zu unserem Blog. Wir haben verschiedene Blogs, die man dann sozusagen über Pinterest noch verlinken kann, um eben Traffic auf die Seite zu bringen. Und so nutzen wir dann beispielsweise Pinterest, um eben, sag ich jetzt mal, günstigen Traffic, aber guten Traffic auf die Seite zu bringen.
Cool. Aber das heißt sowohl Paid als auch Owned Media. Also ja. Ihr arbeitet auch sehr stark daran, euch eine eigene Community aufzubauen und hier, sage ich mal, so organisch man das auch noch irgendwie kann, irgendwie mit gutem Content eigene Kanäle großzuziehen.
Ja, absolut. Also was wir wirklich, wir haben mittlerweile ein sehr starkes Content-Team und was wir wirklich machen, ist, dass wir immer unseren eigenen Content machen. Also es ist selten, dass wir reposten. Natürlich, wenn wir mit Influencern zusammenarbeiten, dann nutzen wir auch den Content, der dann sozusagen von den Influencern produziert wurde für uns. Aber das ist ja dann auch sozusagen eine bezahlte Kooperation und dann nutzen wir diesen Content. Aber klar, organisch ist für uns trotzdem auch sehr wichtig, weil wie du schon gesagt hast, bei uns geht es auch sehr stark darum, dass wir eine Community aufbauen, weil wir ja uns sozusagen die Vision gesetzt haben, dass wir mehr so zur ersten Anlaufstelle machen möchten, wenn es um das Thema Geschenke geht. Und dafür brauchen wir eben auch eine starke Community, die diese Vision nach außen trägt. Und wenn es um das Thema Geschenke geht, dass man dann immer wieder an mehr so denkt.
Und eigentlich Wiederholungskäufe ist und immer wieder kommt, weil man eben dort unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Bereichen findet.
Absolut. Und das ist ja auch dann ein Zusammenspiel. Also das, was wir bewerben, ist ja sozusagen dann, oder was organisch oder auch bezahlt, ist ja nachher nur das, was wir uns dann sozusagen komplett im Team, also was sozusagen im Hintergrund passiert, was wir uns dann auch ausgedacht haben. Ja, also es fängt ja dann wirklich damit an, dass wir sagen, hey, lass uns doch mal für Sommerpartys, was kann man da an Geschenken mitgeben, jetzt gerade, wenn man so, sage ich jetzt mal, in der Sommersaison spricht oder wenn es jetzt um Taufen geht oder um Hochzeitsgeschenke, dass man dann sagt, was kann man sich denn noch so Cooles überlegen, womit könnten wir unseren Kunden denn helfen? Und das sind dann so Kleinigkeiten wie Blogbeitrag, geht dann darum, wie schreibt man eine Grußkarte? Es gibt verschiedene Ansätze für Hochzeiten oder so. Was gibt es dann für tolle Geschenksets, die passend zum Thema sind? Und das wird dann natürlich über die verschiedenen Kanäle dann beworben, organisch, aber auch natürlich bezahlt.
Total spannend. Das ist zum Beispiel ein Thema, in dem könnt ihr mich ewig verlieren. Ja. Also durch das, dass ich aus dem Influencer-Marketing komme und mir auch immer sehr stark mit auch Blogs auseinandergesetzt habe, finde ich das unglaublich spannend und wirklich cool, wie ihr da euren Markenauftritt in den letzten Jahren irgendwie hochgezogen habt. Mhm. Vielleicht noch ein Thema, was ich auch persönlich sehr, sehr wichtig finde und wo ich auch weiß, dass ihr euch vor allem seit 2020 sehr stark einsetzt. Das ist so der ganze Bereich Female Founders. Mhm. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen so zu eurer Initiative erzählen und was ihr in dem Bereich macht?
Ja, also ich meine, der Female Founder Roundtable ist tatsächlich ein Format, das Stella und ich vor, ich glaube zwei, drei Jahren ins Leben gerufen haben. Damals angestoßen, dass wir natürlich auf super vielen Startup-Events und Veranstaltungen unterwegs waren, die A, total männerdominiert waren und B, sich eigentlich die ganze Zeit nur darum gedreht haben, wer was für Erfolge gemacht hat und was alles mega gut läuft. Und wenn es dann mal wirklich darum geht, hey, hast du denn gute Tipps im Marketing, was funktioniert gut oder auch im Finance oder was auch immer, in welchem Bereich, wurde nur sehr, sehr oberflächlich auch irgendwie geantwortet. Und dann kam so die Idee raus, hey, es muss auch irgendwie ein Format geben, wo man sich mal ernsthaft mit anderen Gründern austauscht, unterstützt, Hilfestellung gibt und haben uns dafür dann entschieden, so ein Roundtable ins Leben zu rufen, wo wir halt immer 20 bis 30 ausgewählte Gründerinnen einladen. Die sind tatsächlich jedes Mal aus unterschiedlichen Bereichen. Also wir versuchen wirklich jede Branche abzubilden, von Mädels, die gerade Handelsregistereintragung durchhaben, bis hin zu, ich habe 100 Mitarbeitern, also wirklich alle Perspektiven mit reinzubringen, um halt auch mal aus seiner eigenen Bubble so rauszukommen und halt richtig mal Erfahrungen austauschen zu können. Und was wir dann immer machen, ist so einen thematischen Schwerpunkt zu setzen. Das kann PR sein, das kann Finance sein, das kann Law sein, egal was. Da kommt dann eine Expertin, die dann quasi zu dem Thema dann auch nochmal Input gibt. Und wir versuchen uns da tatsächlich dann auch einfach sehr stark für andere Gründerinnen mit einzusetzen. Und das machen wir nicht nur jetzt in unserem Gründerinnen-Netzwerk, sondern natürlich auch durch unsere Plattform Mersor. Also was ihr online finden werdet, sind ganz viele ausgewählte kleine Labels von Frauen, die sich nach der Schwangerschaft irgendwie selbstständig gemacht haben, die selber gegründet haben. Also wir haben sehr, sehr viele frauengeführte Unternehmen auch auf unserem Marktplatz.
Voll spannend. Richtig, richtig cool. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen was, was mir bei uns in Österreich total fehlt. So dieser Austausch und dieser ehrliche Austausch, vor allem, was du gerade angesprochen hast, Lisa, dass man halt einfach trotzdem auch mit Herausforderungen oder vor allem mit Herausforderungen und Problemen dann einfach jemanden im Netzwerk weiß, wo man das Gefühl hat, okay, da ist das gut aufgehoben und da hat man im Zweifel einfach irgendwie einen guten Feedbackgeber oder jemanden, der einen auf eine neue Idee stoßt. Und gerade im Bereich, sage ich mal, Female Founders muss das noch stärker gestärkt werden, weil es halt einfach trotzdem noch so männerdominiert ist.
Ja, total. Absolut. Ja, vielleicht noch als einen Nachtrag. Das sieht man ja auch in der VC-Welt, ne? Also wenn man einfach mal guckt, welcher Anteil an Gründerinnen auch Geld durch Investoren bekommt, das zieht sich ja überall durch. Und es gibt natürlich total viele Diskussionen, die dann sagen, okay, ist es dann die Lösung, dass man halt quasi nur eine Frauengruppe hat oder sollte das nicht auch wieder gemischt sein? Und ich bin da total offen für genau diese Diskussion, aber uns ist es halt wichtig, erstmal überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo man über ein Verhältnis sprechen kann, das irgendwie ausgewogen ist, weil aktuell die Anzahl an Gründerinnen, die ist irgendwie so bei 10% plus minus, egal, also es gibt ja ganz viele Quellen, unterschiedliche Zahlen, aber groß weichen die nicht voneinander ab und von daher ist das einfach ein super wichtiges Thema.
Absolut. Es ist auf jeden Fall sehr viel weniger als bei den Männern. Genau. Also wie auch immer die Zahlen da abweichen.
Dieses ganze Thema Networking ist eben auch schon vor der Gründung super wichtig. Also das darf man echt nicht unterschätzen, jetzt gerade wenn jemand beispielsweise zuhört und sich überlegt, ich möchte mich selbstständig machen in den nächsten Wochen, Monaten, dann jetzt schon rausgehen und jetzt schon dieses Netzwerk aufbauen, weil zum einen natürlich die Idee validieren, bin ich ein absoluter Befürworter, also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man da schon mal sozusagen den Markt fragt und sein Netzwerk fragt Und dann eben auch, man weiß nie, wen man trifft. Und bei jedem Event, wo wir sind, das war immer irgendwie einen tollen Kontakt, eine tolle Person getroffen, die dann, die oder der uns dann auch geholfen haben, irgendwann mal im späteren Verlauf. Und wo wir auch was zurückgeben konnten. Also es ist ja wirklich auch ein Geben und Nehmen und uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir dann eben auch die verschiedensten Gründer miteinander verlinken. Hey, die investieren beispielsweise nur in B2B. Du machst was mit B2B. Das wäre doch vielleicht ein cooler Fit. Und dieses Netzwerken ist so wichtig und das macht auch wirklich Spaß. Also es ist echt ein Herzensprojekt von Lisa und mir, dass wir da auch weiterhin die Berliner oder natürlich auch ganz Deutschland und Österreich, dass wir da irgendwie diese Szene stärken und Gründerinnen miteinander vernetzen.
Ja, sharing is caring und ja. Ich finde das richtig cool, dass ihr das so lebt, weil ich bin auch ganz stark der Meinung, dass der Kuchen nicht kleiner wird, nur weil mehr dazukommen. Ganz im Gegenteil, er wird größer und man kann vielleicht sogar im Zweifel mehr abfassen, durch das, dass man eben Synergien findet. Und das ist einmal ganz wichtig, dass das einfach auch ein Großteil der Menschen da draußen versteht und auch lebt, weil nur von dem geht es dann sozusagen auch weiter. Was waren so für euch Herausforderungen? Ich glaube, Lisa, du hast gerade vorher gesagt, dass ihr auch immer wieder auch einmal die Situation hattet, dass ihr dann jemanden um Hilfe gebeten habt. Was waren denn zum Beispiel so Herausforderungen generell, egal ob da jetzt wer anderer drinnen war oder nicht, die prägend waren in eurer Gründergeschichte? Also es muss ja nicht nur auf den Gründerprozess zurückgeführt werden?
Also ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ein Startup aufzubauen, man hat hier die ganze Zeit Herausforderungen. Daran wächst, also voll. So wächst du ja. Du wächst ja, weil du ein Problem siehst und das besser machst. Weil du irgendeinen Prozess hast und den verbesserst. Von daher gibt es, glaube ich, nicht die Herausforderung, die wir auf einmal hatten und die haben wir dann gestemmt und dann ging es besser, sondern das ist ja ein Prozess an ganz vielen Herausforderungen. Also Stella und ich saßen jetzt eben 2 Stunden zusammen und haben quasi nur Themen, die wir irgendwie noch verbessern wollen, gelöst. Und ich glaube, eher der Punkt ist, ich meine, was immer schwierig ist für Startups, ist natürlich das richtige Personal zu finden. Das Thema Finanzierung, ne, das muss man nicht schönreden. Gerade das Thema Warenfinanzierung, das, klar, es ist leichter, wenn man jemanden hat im Team, der sich damit auskennt, aber es sind trotzdem auch Themen, die es manchmal sehr knapp machen können und die einen dann nicht gut schlafen lassen. Das gehört alles dazu. Aber wichtiger ist eigentlich, dass man halt Bock hat, diese ganzen Probleme zu lösen und gleichzeitig daran halt nicht kaputt geht. Also einer unserer Business Angel hat mal ein Beispiel genannt von einem Porsche-Verkäufer, ist jetzt sinnbildlich gemeint, ein Porsche-Verkäufer, der halt jeden Tag ganz tolle Porsche-Autos verkaufen soll und aber selber immer mit einem kleinen Wagen eigentlich dann im Hintereingang parkt und dann durch die Porsche-Werkstatt immer erstmal in den Vorraum kommt, um dann diese tollen, großen Autos zu verkaufen und jeden Tag aber sieht, wie eigentlich kaputt diese Porsches sind, was repariert werden muss und da halt aus dieser Werkstatt quasi rauszukommen und nicht nur diese ganzen Probleme zu sehen, sondern halt trotzdem da nach vorne zu gucken, das ist eigentlich die Herausforderung, ne? Und nicht halt da zu viel, zu verkopft dann auch anzugehen.
Total.
Ich hoffe, ich bin nicht so gut in Sinnbildern. Ich hoffe, das kam halbwegs zu. Marcella, kannst du?
Also es macht Sinn. Okay. Es macht Sinn. Ich glaube, das, was es eigentlich auf den Punkt bringt, ist, dass man manchmal einfach auch ein bisschen so einen Perspektivwechsel braucht und sich eben nicht nur versteift auf das, was nicht gut läuft. Und das ist auch wirklich, das ist jetzt in einigen meiner Podcast-Episoden querbeet durch unterschiedliche Geschichten, auch persönliche Geschichten schon rauskommen, dass man sich im Leben einfach ein bisschen mehr auf das besinnt, was eigentlich gut läuft und worauf man auch wirklich stolz sein darf. Ich glaube, im Gründerwesen ist es generell so wie du vorher gesagt hast, es gibt jeden Tag Probleme. Jeden Tag sind irgendwo Kleinigkeiten und kleine Baustellen und man ist dauernd Löser dieser Baustellen, dann darf man auch hin und wieder sagen, hey, aber das ist eigentlich richtig gut gelaufen und ich bin voll stolz auf das, was bisher sozusagen gegangen ist und um auch einfach wieder diesen Drive zu bekommen, die Probleme dann zu lösen, die kommen.
Ja, total. Das ist eigentlich witzig, dass du es ansprichst, weil das ehrlich gesagt erst dieses Jahr ist, dass Lisa und ich das erkannt haben, dass wir gesagt haben, die Erfolge feiern wir viel zu wenig, weil wir immer von Baustelle zu Baustelle springen sozusagen. Und wir gemerkt haben, es ist doch auch gerade deswegen, es ist auch schön mit dem Team, das alles zu teilen. Und wir sagen dann halt, wir haben eher so die Situation, dass wir sagen, wenn wir das gelöst haben, das wäre so super. Dann haben wir es aber gelöst und dann so, aber wenn wir das gelöst haben, dann wäre das super. Also dann hangeln wir uns da wirklich hin und her. Und es ist aber so wichtig, dass man eben auch diese Erfolge feiert, weil das ist vielleicht auch nochmal schön, wenn jetzt jemand drüber nachdenkt, gründe ich alleine oder im Team, und man muss wirklich sagen, zusammen macht wirklich, es ist beides einfach besser. Ja, also wenn es schlecht läuft, hast du jemanden, mit dem du das teilen kannst, und wenn es gut läuft, hast du jemanden, mit dem du das teilen kannst, und das ist sehr, sehr viel wert.
Und es ist natürlich so, dass es selten, dass selten beide den gleichen Gemütszustand haben. Also wenn es einem selber nicht gut geht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es dem anderen genauso schlecht geht, sondern man kann sich immer gegenseitig auffallen. Also mal habe ich einen schlechten Tag, dann hat Stella aber halbwegs gut, dann kann ich ihn ruinieren.
Also dann, oder sie fängt dich auf.
Das ist hier der Humor, den wir alle bringen. Nein, aber das ist halt genau der Punkt. Man gleicht sich halt irgendwie aus und kann sich halt dadurch auch aneinander irgendwie hoch halten und sich unterstützen, und so sind halt diese Tiefs einfach nicht nur halb so schlimm, weil man meistens die einfach teilen kann. Und ich finde das total spannend, weil ich selber bin da ganz anders als Stella. Also wir haben viele Sachen, die wir teilen, aber Stella ist halt ein super kommunikativer, offener, sozialer Mensch. So, du wolltest von Anfang an einen Co-Founder haben. Wenn du mich halt vor 3 Jahren gefragt hättest, hey, möchtest du was gründen, hätte ich immer gesagt, ich mach's alleine. So, ich
so ehrlich.
So. Ich hätte wirklich lieber gesagt, ich mach's alleine. Ich war immer der unsympathische Typ in der Uni, der das halt alleine alles machen wollte.
Lisa war der Typ, der immer mit so einem Koffer an Highlighter und Post-its, und sie hat ja so eine kleine Stiftesucht und iPad und alles voll aufgeladen ist. Und ich war eher der Typ, der zur Vorlesung kommt und richtig stolz ist, wenn er mal das Ladekabel mitgebracht hat. Dann der erstmal nach dem Stift fragt. Also ja, richtig schön.
Aber, und das hat sich aber halt total verändert. Also natürlich macht Stella es da einem halt auch leicht oder hat es mir leicht gemacht, aber für mich war das halt ein totaler Prozess. Heutzutage, ich würde mich von meinem früheren Ich total distanzieren, und alleine, das ist cool, man kommt da auch gut voran, aber man kann nie das schaffen, was man eigentlich zu zweit macht. Weil wenn man zu zweit oder zu dritt oder in was für immer einer Konstellation man im Team unterwegs ist, man kann sich auf seine Stärken fokussieren. Ne? Ja. Wie Stella es eben beschrieben hat, am Anfang hat sie dann halt irgendwie noch Buchhaltung und alles mitgemacht, und worin ist das resultiert, dass wir halt heute noch einen Misthaufen-Ordner haben. Misthaufen namens Stella. Wir haben wirklich einen alten Ordner, der heißt Misthaufen Stella. Da sind all die alten Sachen, die sie halt quasi in dem Bereich, der vor mir gemacht hat, reingewandert. Und das ist einfach anders. Und ich bin inzwischen ein richtiger Teamplayer geworden und kann mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie was alleine zu machen. Und das liegt halt einfach daran, dass man im Team, vor allen Dingen halt jetzt in unserer Konstellation, einfach so viel stärker unterwegs ist. Hm. Danke, Stella. Total I love cool. you.
Oh mein Gott.
So intens. Ihr habt ja keine Kamera. Ich habe gerade mit meiner Hand ein Mikrofon dafür noch geformt.
So gut. Ich wollte jetzt deine Brandrede nicht unterbrechen, aber das rundet eigentlich schon dieses, was war dein größtes Learning bisher in diesem ganzen Gründungsprozess oder dieser ganze eurer Geschichte so auf den Punkt gebracht. Nachdem du es jetzt eigentlich schon, ohne die Frage zu kennen, gesagt hast, darf ich dich nochmal fragen, Stella, was war so für dich so das größte Learning bisher in diesem Prozess?
Das größte Learning war, dass, also wie ich zum Beispiel vorher war, ist schon, dass ich immer unheimlich viel recherchiert habe, bevor ich irgendwas gemacht habe. Also es musste wirklich Hand und Fuß haben und richtig ordentlich, und so habe ich das aber auch beigebracht bekommen von meinen Eltern. Nein, das muss Hand und Fuß haben, und nein, du gründest jetzt keine UG, wenn du gründest, gründest du eine GmbH. So. Im Nachhinein, und das ist auch auf jeden Fall auch ein Learning, also jetzt mit der GmbH ist natürlich super, ja, hatte man eigentlich, also es war schon gut, aber nichtsdestotrotz, dieser Perfektionismus, dass immer alles Hand und Fuß und alles immer perfekt sein muss, das muss man wirklich ablegen. Du brauchst einfach Schnelligkeit, du musst an den Markt gehen, du musst so kostengünstig wie möglich an den Markt gehen, und du musst da einfach schnell und agil bleiben. Und das würde ich heute auf jeden Fall anders machen, dass die Webseite muss nicht perfekt aussehen beim Launch. Die Produkte müssen noch nicht 100% optimiert sein, sondern einfach mal machen. Und das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr stark geändert. Also heute würde ich echt sagen, wir sind so, wenn wir Ideen haben, und Lisa muss das auch immer ausbaden, weil du kannst es dir so vorstellen, ich komme ins Büro und sage, Lisa, ich habe so eine Idee, lass uns mal ganz kurz sprechen. Und dann kommt erstmal so mein und Vision und Ideen. Und dann Lisa so, okay, Taschenrechner rausholen. Nein, könnten wir machen. Und so funktioniert das so ein bisschen bei uns. Und da habe ich halt dann, sobald ich dieses Go bekommen habe, vorher früh ultra viel erstmal recherchiert, ne? Und heute bin ich so, einfach mal probieren, wenn es natürlich auch umsetzbar ist. Also es gibt natürlich manche Sachen, da muss man, darf man jetzt nicht über das Knie brechen, aber im Großen und Ganzen würde ich wirklich sagen, Perfektionismus ablegen und einfach machen.
Speed is King. Ich weiß noch, ja. Wir haben irgendwann, ich glaube, das war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da haben wir irgendwie so eine Nacht- und Nebelaktion dann entschieden, dass wir haben vieles in der Nacht, also wir haben, es gibt viele davon, aber da haben wir kurzfristig entschieden, dass es eigentlich schlauer wäre, die Produktion, weil wir haben ja auch eine Inhouse-Produktion, ganz anders aufzubauen. Und dann haben wir wirklich innerhalb von einem Wochenende einmal
um 18 das Uhr ist uns eingefallen.
Genau, um 18 Uhr ist uns das eingefallen, alle Mitarbeiter schon weg und wir so, also, irgendwie, das sieht hier nicht so gut aus. Und dann haben wir die komplette Produktion umgebaut, die Maschinen in andere Räumlichkeiten, die Büros anders sortiert. Ja. Unsere Boyfriends waren auch total begeistert.
Das war immer dieser klassische Anruf, dann so 21 Uhr hat irgendeiner angerufen, ja, hey, hast du Lust auf einen Döner? Weil wenn du nämlich hier vorbeikommen würdest, dann würdest du einen Döner kriegen, weißt du? Ja. Dann haben die immer mit Döner bezahlt. Und dann haben die uns die Tische umgeräumt und die Lager und die Kisten gepackt. Und wir so, das muss dahin. Und die Mitarbeiter kamen am nächsten Tag ins Büro.
Und es war alles anders. Und so. Was hier passiert.
Also literally Nacht- und Nebelaktion.
Ja, also wirklich machen, aber nicht jetzt
nur
sofort.
Nicht nur Redewendung. Ja. Hey, mega cool. Ihr zwar seid echt ein nicht nur extrem sympathisches, sondern vor allem auch erfolgreiches Gründerinnen-Duo. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir heute den Podcast da gemeinsam aufgenommen haben und ich hoffe, dass wir auch weiterhin noch in Kontakt bleiben. In dem Sinne, ich überlasse euch jetzt nochmal ganz kurz das Wort. Ist alles gesagt?
Also von meiner Seite, es hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich total über das Format, das du hier ins Leben gerufen hast, das du hier so regelmäßig bespielst. Von daher, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Und falls irgendjemand auf der Suche ist nach einem passenden Geschenk, dann kennt ihr jetzt zwei Geschenke-Experten. Von daher, meldet euch gerne jederzeit. Und das geht natürlich auch an Gründerinnen, die sich austauschen möchten. Oder auch andere Gründer. Also wir sind da natürlich nicht exklusiv.
Genau, also das ist eigentlich schon fast alles gesagt. Dem ergänzend würde ich trotzdem einmal noch ganz kurz noch sagen wollen, dass auch ich mich natürlich sehr gefreut habe, dabei zu sein, dass ich das Format auch sehr toll finde. Und wenn du mal in Berlin bist, dann komm doch super gerne bei uns vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deinen Besuch. Und für alle, die in Berlin sind und gerade die Podcast-Folge hören und sich connecten wollen und ein bisschen austauschen wollen, sehr, sehr gerne. Wir laden auch gerne neue Gründerinnen zu unserem Fempreneur Roundtable ein und ja, freuen uns auf jeden Fall, unser Netzwerk dahingegen zu erweitern, ja.
Sehr, sehr cool. Ich habe sogar eine sehr, sehr enge Freundin von mir, die ist mit einem nachhaltigen Fashion-Label selbstständig und ist vor 2 Jahren mittlerweile schon nach Berlin gezogen. Die muss ich unbedingt mit euch connecten.
Ja, super, super gerne.
Ist auch eine sehr coole und erfolgreiche Künderin. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören, fürs hoffentlich auch Mitlachen und Mitlernen. Es gibt wie immer alle 2 Wochen eine neue Episode Bits & Bobs Brunch Club. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.